NDR Info. Themen des Tages.
Tag 3 nach der Bundestagswahl und die Union arbeitet Ereignisse im Wahlkampf jetzt mit einem Fragenkatalog an Greenpeace, Foodwatch und die Omas gegen rechts ab. Willkommen zu den NDR Info-Themen des Tages. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Außerdem geht es um seltene Erden in der Ukraine und das bevorstehende Abkommen dazu mit den USA. Links ist vorbei. Mit diesem Slogan beendete Friedrich Merz am Sonnabend vor dem Wahltag seine Kampagne. So sieht es nicht aus. Die SPD und die Grünen verloren zwar Stimmen, aber neben der CDU legte auch die Linke zu, und zwar stärker. Für die Union ist das Thema aber auch nicht vorbei. Am Tag nach der Wahl erblickte eine Bundestagsdrucksache das Licht der Welt, die Merz am Freitag unterzeichnet hatte. 551 akribische Fragen an die Bundesregierung zu Nichtregierungsorganisationen, also Umweltorganisationen, Demokratieverbände, Plattformen wie das Netzwerk Recherche. Sie sind entweder als gemeinnützig anerkannt, was wichtig für ihre Finanzierung durch Spenden ist, oder sie erhalten staatliche Mittel oder beides. Man merkt den Fragen der Union den bebenden Zorn nach den Großdemonstrationen an, die sich auch gegen die Abstimmung an der Seite der AfD richtete. Ist das also eine Abrechnung? Philipp Eckstein.
Die Empörung bei den betroffenen Organisationen, aber auch bei SPD, Grünen und Linken ist groß. SPD-Chef Lars Klingbeil nennt es
ein Foulspiel.
Die Linken-Politikerin Clara Bünger spricht von einem
beispiellosen Angriff auf die demokratische Zivilgesellschaft.
Und die grüne Abgeordnete Lamia Kador sagt:
Also ich bin schon sehr irritiert.
Was ist passiert? CDU und CSU haben eine sogenannte Kleine Anfrage an die Bundesregierung geschickt. Und zwar mit 551 Fragen zur politischen Neutralität staatlich geförderter Organisationen. Konkret wollen CDU und CSU zum Beispiel wissen, wann von den jeweils zuständigen Finanzämtern zuletzt die Gemeinnützigkeit mehrerer Vereine und Organisationen überprüft wurde. Darunter Greenpeace, die Deutsche Umwelthilfe, die Amadeo-Antonio-Stiftung und das Netzwerk Recherche. Mehrere Fragen hat die Union auch zur Gruppe Omas gegen Rechts. Sie haben laut Auskunft der Bundesregierung in den vergangenen Jahren insgesamt knapp 25.000 Euro staatliche Fördermittel erhalten. In der Kleinen Anfrage schreiben CDU und CSU, Zitat:
Staatlich finanzierte Organisationen müssen ihre politische Neutralität wahren. Eine direkte oder indirekte Wahlkampfunterstützung, sei es für oder gegen eine Partei, ist mit dem Grundsatz der Chancengleichheit nicht vereinbar.
Und genau dagegen, so der Vorwurf der Union, hätten viele der in der Anfrage genannten Organisationen verstoßen, weil sie nach der gemeinsamen Abstimmung von CDU und CSU mit der AfD im Bundestag zu Demos aufgerufen haben. Demos, die sich auch gegen CDU-CSU richteten. Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz sagte am Tag vor der Bundestagswahl mit Blick auf diese Proteste: Die
Grünen und Linken Spinner auf dieser Welt, die sollen da draußen rumlaufen, aber sie haben mit der Mehrheit dieser Bevölkerung gar nichts zu tun.
Auf Linke und Grüne müssen CDU und CSU nach der Wahl wenig Rücksicht nehmen. Aber mit der SPD will die Union schließlich koalieren. Und die 551 Fragen, die kommen jetzt beim neu gewählten SPD-Fraktionschef Lars Klingbeil gar nicht gut an.
Ich kann Ihnen aller Klarheit sagen, dass ich mir keine Situation vorstelle, wo wir morgens in Arbeitsgruppen zusammensitzen,
um Koalitionsverhandlungen zu führen. Und so Klingbeil:
Nachmittags erlebe ich, dass die Union genau solche Anfragen rausschickt und Organisationen, die unsere Demokratie schützen, an den Pranger stellt und in Frage stellt.
CDU und CSU teilen heute auf Anfrage mit, dass die Fragen vor der Bundestagswahl zusammengestellt wurden. Es gehe darum zu prüfen, ob sich einzelne NGOs steuerlich rechtmäßig verhalten. Unterstützung erhält die Union dafür von der FDP. Das, was ich heute Zivilgesellschaft nenne, sagt Bijan Djirsaray.
Das ist mehr oder weniger in den letzten Jahren zu einer Art Vorfeldorganisation von grünen und linken Parteien geworden. Und es ist auf jeden Fall berechtigt, das Ganze zu hinterfragen.
Und die Bundesregierung, für die teilt Regierungssprecher Steffen Hebestreit mit:
Wir bewerten das jetzt erstmal gar nicht. Das ist ja relativ umfangreich, müssen wir uns genau angucken.
2 Wochen hat die Regierung Zeit, die 551 Fragen zu beantworten. Aus dem Bundestag heißt es dazu übrigens: Ja, diese kleine Anfrage ist außergewöhnlich umfangreich. Es habe aber schon Anfragen gegeben mit noch mehr Fragen.
Philipp Eckstein aus Berlin. 32 Fragen der Unionsfraktion betreffen die Deutsche Umwelthilfe e.V. Mit ihrem Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Krenner habe ich am Nachmittag gesprochen. Wie definieren und begründen Sie als Verband Ihre Gemeinnützigkeit? Warum braucht die Gesellschaft Sie? Denn viele kennen Sie durch Verwaltungsgerichtsklagen gegen Feinstaub- und Flüssigerdgas-Terminals. Und dafür gibt es ja einerseits Fachverbände, andererseits Rechtsanwälte.
Wir sind als Deutsche Umwelthilfe ein gemeinnütziger Naturschutz-, Umweltschutz- und Verbraucherschutzverband. Und genau diese Art von Vereinen sind ja im Vereinsrecht und im Grundgesetz auch vorgesehen als Teil der freien Meinungsäußerung und der gesellschaftlichen Teilhabe. Wir machen das auf vielerlei Weise. Wir führen Naturschutzprojekte durch, wir machen Umweltbildung. Aber wir setzen uns eben auch durch Klagen für die Einhaltung geltender Gesetze ein. Und das ist aus guten Gründen gemeinnützig. Und diese Gemeinnützigkeit wird hier seit vielen Jahren auch regelmäßig geprüft und bestätigt durch die Finanzbehörden.
Wie ist denn Ihre Finanzierungsstruktur, soweit sie offenlegungspflichtig ist? Also welche Rolle spielen Spenden, die Spender ja dann von der Steuer absetzen können? Und welche Rollen spielen womöglich direkte staatliche Mittel?
Der größte Teil unserer Einnahmen kommt aus Spenden, aus Zuwendungen beispielsweise von privaten Stiftungen. Und wir haben im überschaubaren Umfang jetzt auch Zuschüsse, zum Beispiel durch staatliche Einrichtungen, Länder, die den Bund, aber auch die Europäische Kommission. Das sind in der Regel praktische Naturschutz- oder Umweltbildungsprojekte. Das legen wir alles in unserem Jahresbericht dar. Aber wir sind auch Teil der Initiative Transparenter Zivilgesellschaft. Und insofern sind wir da ein Verband mit wirklich geprüfter Transparenz.
Und darf man dann, jetzt geht der Schritt der Union weiter, aus Ihrer Sicht als gemeinnützige Organisation eine inhaltlich, fachlich begründete öffentliche Position gegen eine Partei oder einen Politiker einnehmen, weil das eben Teil der öffentlichen Meinungsbildung ist, die der Demokratie zugrunde liegt?
Wenn wir einzelne Politiker übrigens von allen Parteien, auch von den Parteien, die jetzt in der Regierung waren, also beispielsweise SPD, Grüne, FDP, wenn wir da einzelne Politiker kritisieren und Parteien, dann machen wir das immer aus ganz konkreten Gründen, also nicht allgemein die Person, allgemein die Partei, sondern weil wir zum Beispiel sagen, hier werden Klimaschutzziele nicht eingehalten, hier wird gegen Naturschutzrecht verstoßen. Also wir machen das immer an der Sache entlang. Wir sind eine parteiübergreifende Organisation und ich glaube, das können alle bestätigen, dass wir wirklich alle politischen Parteien bei Gelegenheit mal kritisch anfassen.
In diesem Fragenkatalog wird auch immer wieder nachgefragt, ob auch ausländische Gelder in diese NGOs fließen. Da schwingt ein Oberton mit, vielleicht ist es sogar der Grundton, den wir von Orban, von Putin, von Trump und ihrem Vorgehen gegen NGOs kennen. Also ausländische Agenten, Feinde des Volkes. Ist das nach Ihrem Eindruck den Fragestellern missglückt oder ist das eine bewusst gesetzte Botschaft?
Wir leben hier in einer globalisierten Welt und insofern ist es so, dass es natürlich internationale Stiftungen gibt, die auch Aktivitäten in Deutschland, auch Aktivitäten von uns finanzieren, genauso wie ja auch deutsche Organisationen, deutsche Stiftungen, deutsche Entwicklungszusammenarbeit Aktivitäten im Ausland finanziert. Das ist aus meiner Sicht gut und richtig in einer international miteinander zusammenhängenden Welt. Und dass die Union so etwas jetzt kritisiert oder kritisch aufspießt, das beweist doch einen etwas eingeengten Horizont.
Die sogenannte Kleine Anfrage ist so detailliert, dass Dutzende Regierungsbeamte sicher Wochen mit den Recherchen allein beschäftigt sein werden. Und dann ist die Antwort noch nicht mal einer politischen Prüfung unterzogen, auf die die Fragen ja auch zielen. Rechnen Sie dann mit einem Sturmlauf gegen staatliche Förderung?
Also die Fragen, die Union jetzt gestellt hat, zum Beispiel an uns, aber auch an viele andere, die lassen sich eigentlich alle unserem Jahresbericht entnehmen. Die kann man dort einfach abschreiben und im Grunde schikaniert da die CDU die Verwaltung, bindet da Arbeitskräfte und die Leute sollten mal was Nützliches arbeiten, anstatt solche weitgehend sinnfreien Fragen beantworten zu müssen.
Sascha Müller-Krenner, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe.
NDR Info. Pro und Contra.
Legt die Union richtig, die Haltung und Finanzierung von Nichtregierungsorganisationen abzufragen? Ja, meint Lissy Kaufmann.
Die Anfrage der Unionsfraktion ist gerechtfertigt. Gerade jetzt, nachdem Organisationen zu Protesten gegen die Union aufgerufen haben, mitten im Wahlkampf. Klar gehört es zur Meinungsfreiheit, auch gegen Parteien demonstrieren zu dürfen. Problematisch wird das, wenn nicht Regierungsorganisationen das tun. Und zwar dann, wenn diese NGOs das Label gemeinnützig tragen und auch mit Steuergeldern finanziert werden. Sie sollten parteipolitisch neutral bleiben, müssen es auch. Der globalisierungskritischen Organisation ATTAC wurde deshalb der Status der Gemeinnützigkeit aberkannt. Die legte zwar Verfassungsbeschwerde ein, ein Urteil steht aber noch aus. Der Einsatz von NGOs für die Demokratie ist gut und wichtig. Das kann aber nicht heißen, sich gegen eine Partei der demokratischen Mitte zu engagieren. Und noch steht die CDU auf dem Boden der demokratischen Grundordnung. Wenn CDU und CSU also jetzt bei der noch amtierenden Bundesregierung nachhaken, wer wie mit Bundesmitteln unterstützt wird, ist das legitim. Und es wirft auch grundsätzliche Fragen auf. Wie der Fall ATTAC zeigt, lässt sich über Gemeinnützigkeit und politische Neutralität nämlich streiten. Das könnte von Parteien auch ausgenutzt werden, um unbeliebte NGOs die Förderung zu entziehen. Auch deshalb kommt die Anfrage der Union zur richtigen Zeit. Sie legt mit ihren 551 Fragen den Finger in eine Wunde, die schon länger klafft und die auch die Ampel nicht zu heilen vermochte. In Zeiten einer erstarkenden AfD also richtig, das Thema jetzt wieder aufs Tapet zu bringen.
Hauptstadtkorrespondentin Lissi Kaufmann, die Gegenmeinung vertritt Jim Bob Nikschas.
Natürlich ist es das gute Recht von CDU und CSU zu fragen, wie es um die politische Neutralität von Organisationen steht, die Geld vom Staat bekommen. Von einem Angriff auf die demokratische Zivilgesellschaft zu sprechen, ist zum jetzigen Zeitpunkt auch übertrieben. Aber diese Anfrage der Union ist dennoch eine unnötige, eine weitere Provokation. Der Zeitpunkt spricht Bände. Noch am Tag vor der Bundestagswahl äußert sich der CDU-Chef beim Wahlkampfabschluss in München abfällig über die Demonstranten vor der Tür. Links sei vorbei, sagte Friedrich Merz, und keine Politik wolle er machen für grüne und linke Spinner, sondern nur für diejenigen, die noch alle Tassen im Schrank hätten. Keine drei Tage später nun stellt die Union die Finanzierung eben der NGOs auf den Prüfstand, die eben noch zu Protesten gegen CDU und CSU aufgerufen hatten. Das hat mehr als ein Geschmäckle, wie es im Schwäbischen gerne heißt. Man darf auch von einer klaren Provokation sprechen oder von einem Einschüchterungsversuch derer, die auf der Straße noch gegen rechts demonstriert haben. Dass sich diese Proteste auch gegen CDU und CSU richteten, das hat sich die Union nach ihrem kurzsichtigen Manöver Ende Januar im Bundestag selbst zuzuschreiben, als sie einen Mehrheitsbeschluss gemeinsam mit der AfD nicht nur billigend in Kauf nahm, sondern gezielt darauf zusteuerte. Nicht jede Form des folgenden Proteststurms war legitim. Dennoch, eine weitere Spaltung der Zivilgesellschaft braucht es nun ganz sicher nicht. Die Zeit der Provokationen, die sollte vorbei sein.
Ein Pro- und Kontra-Kommentar von unseren Hauptstadtkorrespondenten Jim Bob Nikschas und Lissi Kaufmann. Tag 3 nach der Bundestagswahl. Neben der Aufregung um den Unionsfragenkatalog gingen die Parteien weiter mit der Aufarbeitung und der Neubesinnung. Auf mehrere Akteure habe ich am Nachmittag mit Hauptstadtkorrespondentin Barbara Kostolnik geblickt. Wie ist denn der Wechsel an der Spitze der SPD-Fraktion heute verlaufen?
Einigermaßen reibungslos, würde ich sagen. Lars Klingbeil hat ja 85,6% der Stimmen bekommen, also 95 haben für ihn gestimmt, 13 haben sich getraut, gegen ihn zu stimmen. Er hat das selber als ein ehrliches Ergebnis bezeichnet. Das ist Politikersprech für nicht überragend, aber auch keine Klatsche. Also er war ganz zufrieden.
Wird Klingbeil nun diesen Posten 4 Jahre behalten oder sich hier nur erstmal eine sichere Basis verschaffen und später ins Kabinett wechseln?
Ja, das ist er heute auch tatsächlich gefragt worden von einem Journalisten und er hat diese Frage nicht beantwortet. Es gibt diese Spekulationen, dass er das eben sozusagen als Startrampe nimmt, um dann später ein Ministerium zu bekommen. Aber jetzt ist er erstmal gewählt und er hat natürlich auch als Fraktionsvorsitzender dieser zwar dezimierten, aber doch immer noch relativ großen Fraktion auch eine ganz gute Machtposition für spätere eventuelle Aktivitäten.
Die Grünen haben ihre Fraktionsdoppelspitze heute bestätigt. Das muss aber auch nicht die Ewigkeit sein, oder? Annalena Baerbock kreist noch in einer Regierungsumlaufbahn. Und ist eigentlich Robert Habecks Rückzug in Stein gemeißelt? Da fordern Zehntausende per Petition seine Rückkehr.
Also das muss tatsächlich nicht für die Ewigkeit sein und es ist tatsächlich auch nur geschäftsführend heute. Da wird man nochmal zusammenkommen und wird dann eine reguläre Fraktionsspitze wählen. Annalena Baerbock hat sich da ins Gespräch gebracht, aber auch das ist nicht so besonders sicher, dass sie da auch tatsächlich mit fulminanter Mehrheit gewählt wird, weil da gibt es auch kritische Stimmen, weil sie sagen, ja, die haben ihre Zeit gehabt, Baerbock und Habeck, also vor allem die grüne Jugend ist da relativ klar. Robert Habeck hat ja gesagt, er würde nicht mehr für ein Führungsamt zur Verfügung Verfügung steht oder sich mehr anstreben. Wie das mit seinem Mandat ist, ist auch nicht so ganz sicher. Er hat ja sein Direktmandat verloren und ist über die Liste, also über die Zweitstimmenabdeckung da reingekommen ins Parlament. Er wurde heute danach gefragt und hat nur mit den Schultern gezuckt, als beim Reingehen in den Fraktionssaal. Da ist auch das letzte Wort noch nicht gesprochen. Diese Petition fordert ihn ja buchstäblich dazu auf, zu bleiben in der Politik, weil man eben einen großen Verlust befürchtet von diesen Petenten.
Bei der FDP ist heute Farewell-Sitzung. Einige wollen ja aber die Liberalen im Bundestag nochmal wiederbeleben und in eine Zweidrittelmehrheit für ein Sondervermögen einbinden, also im Rahmen der alten Bundestagszusammensetzung. Hat man denn bei den Liberalen Lust, als letzten politischen Akt ausgerechnet Neuverschuldung zu beschließen, als Starthilfe für Friedrich Merz?
Die Antwort liegt, glaube ich, schon in der Frage. Ja. Nein. Also die Liberalen haben da überhaupt keine Lust. Sie würden auch nicht zwingend gebraucht werden. Also sie sind da auch jetzt nicht das Zünglein an der Waage. Aber sie haben ja schon im Vorfeld gesagt, weitere Verschuldung, das ist zwar keine Verschuldung, aber ein Sondervermögen, das ist ja je nachdem, wie man es beschreibt, nicht. Da stünden sie nicht zur Verfügung. Das finden sie nicht in Ordnung. Und mit den Liberalen ist das nicht zu machen. Und ich glaube auch nicht als letzten Akt, auch wenn sie dann alle nochmal in den Bundestag dürfen. Aber die haben alle schon die Koffer gepackt, mehr oder weniger, und sind schon auf dem Abflug.
Barbara Kostolnik aus Berlin. Es ist schwierig, von einem Deal zu sprechen, denn die Ukraine hatte gar keine Wahl, außer einem Abkommen zuzustimmen. Die USA wollen für ihre bisherige Waffenhilfe gegen den Aggressor Russland eine nachträgliche Gegenleistung. Noch diese Woche wird also Präsident Selenskyj wohl im Weißen Haus neben Donald Trump lächelnd unterschreiben, dass den USA die Ausbeutung von Bodenschätzen erlaubt wird. Es geht um Erdgas, Öl und Kohle, Titan und Lithium, um Mineralien und um seltene Erden, wichtig für die Produktion von Smartphones, E-Autos, Halbleitern. Wird Donald Trump nun also diese Bodenschätze einsacken und Europa schaut in die Röhre und auf alles mit seinen Soldaten der Friedenstruppen absichern? Rebecca Barth.
Welche Tragweite das Rohstoffabkommen zwischen den USA und der Ukraine haben kann, ist bisher noch nicht klar. Das vierseitige Papier ist eher eine politische Absichtserklärung. Vieles darin ist ungenau formuliert. Und so diskutiert auch die Ukraine kontrovers über das Papier, das angeblich am Freitag zwischen US-Präsident Donald Trump und Volodymyr Selenskyj unterschrieben werden soll. Der politische Beobachter Ihor Reiterowitsch ist vorsichtig. Wir sollten dieses Abkommen eher als eine politische Geschichte betrachten. Was die praktische Umsetzung solcher Dinge angeht, reden wir nicht über Wochen oder Monate. Das ist ein ziemlich langwieriger Prozess. Aber in Bezug auf den Effekt jetzt, die neue US-Administration stärker auf die Seite der Ukraine zu ziehen, könnte dies eine durchaus gute Geschichte sein. Es gehe vielmehr darum, wie man die Absichtserklärung präsentieren könne, als um den eigentlichen Inhalt, meint Reiterowitsch. Das Dokument ermögliche es, US-Präsident Trump sich als Sieger, als Dealmaker zu präsentieren, und die ukrainische Führung könne zeigen, dass sie diplomatische Erfolge erzielen kann. So zumindest ordnen es viele ukrainische Beobachter ein. Und doch, die eigentlich von der Ukraine geforderten Sicherheitsgarantien sind nicht Teil der Erklärung. Kein Problem, meint der Analyst Valentin Krasnopiorov. Es ermöglicht der Ukraine sicherlich eine pragmatischere Beziehung zur amerikanischen Regierung aufzubauen. Diese Vereinbarung kann eine Möglichkeit für weitere Beziehungen bieten. Hätte es sie schon früher gegeben, wäre Trump wahrscheinlich nicht so dreist mit uns umgegangen. Die Ukraine ist reich an Bodenschätzen. Nur wie reich, das weiß keiner so genau. Viele Schätzungen, auf die sich jetzt berufen wird, stammen noch aus der Sowjetzeit. Ostap Kostyuk ist Firmenchef einer Graphitmine in der Zentralukraine. Wir wissen, dass unser Graphit in der Hightech-Industrie eingesetzt werden kann. Wir schicken unser Graphit an europäische und US-amerikanische Labore, die ihre eigenen Tests durchführen. Und wir wissen, dass es möglich ist, unseren Graphit in Graphen umzuwandeln. Das sind Nanotechnologien. Ein Kilogramm Graphen kann Tausende, Hunderttausende von Dollar kosten. Er glaube an seine Firma und an seine Mitarbeiter, betont der Minenchef, aber die Ukraine benötige dringend Investitionen. Seine Anlage stamme noch aus der Sowjetzeit, sagt Ostap Kostyuk. Zuletzt sei sie 1965 modernisiert worden. Ohne Anreize, ohne Investitionen, ohne Unterstützung werden wir Leute bleiben, die einen Rolls-Royce in einer Garage produzieren.
Rebecca Barth aus Kiew. Und über das geplante Abkommen und über seltene Erden habe ich mit Dr. Peter Buchholz gesprochen, Leiter der Deutsche Rohstoffagentur in der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Über welche besonderen Rohstoffe verfügt die Ukraine und wer alles auf der Welt weiß darüber eigentlich Bescheid?
Ja, also die Ukraine verfügt über eine ganze Reihe von Rohstoffen. Es gab auch schon vor dem Krieg in der Ukraine Bergbau, vor allen Dingen im Donbass für Kohle und Kokskohle, ne, zwischen Donetsk und Luhansk. Dann gibt es oder gab es auch eine große Stahlproduktion basierend auf den Eisenerzvorkommen im Dreieck Krivoj Rog, Saporischschja und Nikopol, sowohl Eisenerzvorkommen als auch große Manganvorkommen. Es gibt einen großen Uranabbau, auch weit südlich von Kiew, und große Titanmineralsandvorkommen, wo das Titan vor allen Dingen als Titandioxid in Form von Pigmenten später in einer weißen Farbe endet.
Es wird nach seltenen Erden gesucht überall auf der Welt und sie werden teuer gehandelt und sind rar. Aber auch da hätte die Ukraine offenbar etwas anzubieten.
Genau, also neben den bestehenden Bergwerken gibt es eine ganze Reihe von Vorkommen. Einmal von der Gruppe der seltenen Erden, das ist eine ganz spezielle Gruppe von 16 Elementen, die dort in Phosphatlagerstätten liegen, aber derzeit noch nicht abgebaut werden. Und bis das jemals passiert, benötigt man auch riesige Investitionen. Es gibt aber auch, und das ist das, was wahrscheinlich gemeint ist in der ganzen Kommunikation, nicht nur die sogenannten seltenen Erden, sondern eben auch seltene Metalle und andere Metalle und Rohstoffe, um die es, ich glaube, erstmal grundsätzlich geht. Und da verfügt die Ukraine noch ein weiteres Potenzial, auch bei Lithium, bei Graphit, auch bei der Herstellung von Zwischenprodukten, Metallerzeugnissen wie Titanmetall, Galliummetall und anderem.
Und für all das gibt es einen hohen, auch wachsenden Bedarf in allen Industriestaaten, auch in Deutschland und Europa.
Ganz richtig. Also viele dieser sogenannten kritischen oder potenziell kritischen Rohstoffe, die finden Anwendung in Hightech, auch in der Mobilitäts- und Energiewende, in der E-Mobilität wie Lithium, Graphit, Mangan und Nickel, aber auch in die seltenen Erden, vor allen Dingen in den Generatoren für die E-Mobilität, aber eben auch in den großen Magneten der Windkraftanlagen. Von daher sind das interessante Rohstoffe. Die gibt es aber nicht nur in der Ukraine, die gibt es auch an vielen anderen Orten der Welt.
Ja, wenn man sich das Thema Erdöl und Erdgas ansieht über die letzten Jahrzehnte, dann erleben wir, wer sie hat, verdient sich damit auf lange Zeit, beinahe hätte ich gesagt, dumm und dämlich, es sei denn, er wird erobert. Bei seltenen Erden entscheiden offenbar ja die von den Stoffen abhängigen Nutzer, wie es läuft, weil sie die Erschließung vorantreiben können.
Ja, aber das ist wirklich anders gelagert als bei den Erdölmärkten, wo man auch eine hohe Marktmacht gerade der OPEC hat. Bei den seltenen Erden ist es aber so, dass China da eine Vormachtstellung hat, weil die auch schon über 20, 30 Jahre Technologievorsprung haben, um diese 16 Elemente voneinander zu trennen. Gerade die sogenannten schweren seltenen Erden können aktuell nur in China abgetrennt werden von den übrigen seltenen Erden. Deswegen hat China da auch eine Marktdominanz in der Magnetproduktion, die ja auch in fast jeder Windmühle drin sind. Es gibt aber weltweit andere seltene Erdenvorkommen, also nicht nur in der Ukraine, sondern in vielen anderen Ländern der Welt. Die müssen nur erkundet werden, exploriert werden und dann aber auch wirtschaftlich abbaubar sein. Und da hat China einen Wettbewerbsvorteil, weil die sehr günstig eben ihre seltenen Erden abbauen, auch ohne Einhaltung von besonderen Umwelt- und Sozialstandards.
Peter Buchholz, Leiter der Deutschen Rohstoffagentur in Berlin.
NDR Info. Die Meinung.
Die Ukraine öffnet den USA die Tür für den Abbau von Bodenschätzen, vor allem seltener Erden. Vor dem Hintergrund von 3 Jahren russischer Invasion und der Gefahr, sein Land militärisch unterwerfen zu lassen, wird der ukrainische Präsident diesen Strohhalm ergreifen. Was folgt daraus für die Ukraine und die Europäer? Jürgen Webermann kommentiert.
Für die Ukraine ist das Rohstoffabkommen mit den USA unausweichlich, aber auch eine Gratwanderung. Wenn es stimmt, dass die Amerikaner Wolodymyr Selenskyj während der Münchner Sicherheitskonferenz genau eine Stunde gaben, um ihre Maximalforderungen zu unterschreiben, dann konnte Selenskyj das nur ablehnen. Was folgte, war jedoch Trumps niederträchtiger Versuch, Selenskyj maximal zu demütigen. Jetzt also ein abgespeckter Deal immerhin. Für die Ukraine ist er verbunden mit der Hoffnung, die USA durch wirtschaftliche Anreize im Boot halten zu können. Alles andere wäre tatsächlich fatal. Aber der jetzige Rohstoffdeal ist für die Ukraine alles andere als eine Garantie, dass sich die USA unter dem Möchtegern-Autokraten Trump ernsthaft für Frieden und Freiheit einsetzen oder auch sonst dabei hilfreich sein werden, um Russland zu stoppen. Darauf sollten auch wir nicht setzen und stattdessen dringend selbst für unsere Sicherheit sorgen. Dazu gehört, die Ukraine weiterhin maximal zu unterstützen. Dazu gehört auch, die Ukraine in die EU zu integrieren. Das wäre ein europäischer und auch ein fairer Deal. Eine Rohstoffpartnerschaft zwischen EU und Ukraine mit Blick auf seltene Erden und ihren Einsatz zum Beispiel in der Batteriezellproduktion, die gibt es übrigens schon. Abgeschlossen in beidseitigem Einvernehmen und noch vor dem russischen Überfall auf die gesamte Ukraine. Amerika dagegen ist leider kein verlässlicher Partner mehr.
Die Meinung von Jürgen Webermann, Leiter von NDR Info Hintergrund, am Ende der Themen des Tages am Mittwoch.